Ja, liebe Geschwister, ich möchte alle ganz herzlich grüßen, auch zu unseren letzten Bibelbetrachtung in diesem Jahr. Und wie schon angekündigt, starten wir ja in einen neuen Abschnitt mit unserer Bibelbetrachtung, wie letztes Mal schon gesagt, in das Matthäusevangelium. Bevor wir das tun werden, möchte ich uns einfach mit einigen Gedanken etwas so auf diese Zeit, die vor uns liegt, einstimmen, die mir persönlich einfach in den letzten Tagen so wichtig wurden. Und beginnen möchte ich mit einem Text, der nicht in Matthäus Evangelium steht, und uns den vorlesen oder besser gesagt vorlesen lassen und einiges dazu sagen. Wir lesen uns den Text, Peter habe ich gebeten, das vorzulesen, aus Offenbarung 2, Vers 1 bis 4. Offenbarung 2, Vers 1 bis 4. Es ist ein Auszug von der Rede unseres Herrn an eine der Gemeinden. Bitte, Peter.
Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt er, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt.
Ja, an sich sehr gute Worte unseres Herrn an eine Gemeinde. Wenn wir solche Worte wie lesen, der Herr kennt die Werke, die Mühsal der Gemeinde, die Geduld, in der sie lebt, dass sie das Böse erträgt, nichts dagegen, also jetzt nicht da Böses mit Bösem vergelten scheinbar, die Irrlehren nicht duldet, ja Geduld hat, meines Namens willen die Last zu tragen, bist nicht müde geworden, alles gute Dinge. Und doch bleibt es nicht dabei. Und wir merken, es gibt diesen Vers 4. Und der bleibt plötzlich, dieser Vers 4. Und dann heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das hat mich die letzten Tage sehr getroffen. Wir können leben nach außen, als ob alles gut ist, so als Gemeinde, als man persönlich auch. So, es funktioniert alles, es läuft alles gut. Und doch ist es möglich, etwas verloren zu haben in sich. Das, was die Gläubigen hier scheinbar verloren haben. Die erste Liebe, die brennende Liebe, zu wem? Zu ihrem Herrn, zu ihrem Heiland. Und die Menschen, die vielleicht in einer Beziehung leben, in einer Ehe oder vielleicht auch zwischen zwei Freunden, merken, es kann eine Zeit kommen, wo ich merke, die Liebe erkaltet zueinander. Und es gibt sicherlich Gründe, warum das so ist. Und die Gründe liegen doch häufig da, wenn ich mich nicht genug mit dem Gegenüber, mit dem Menschen, den ich liebe, mich auseinandersetze. Und mir scheint das so, dass es hier so ist, gewesen mit der Gemeinde. Und man fragt sich, ja, was kann ich denn dagegen tun? Was tun wir, dass das besser wird? Und dazu möchte ich uns noch ein Vers lesen lassen oder einige Verse. Und da gibt uns der Hebräerschreiber eine Empfehlung. Hebräer 12, Vers 1 bis 3 lesen wir. Hebräer 12, 1 bis 3. Bitte.
Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
Dankeschön. Viele gute Dinge gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs hier mit, was wir tun können, was wir tun sollen. Und eins hat mich hier sehr getroffen. Eine kurze Aussage, die ich in dem Zusammenhang einfach sagen möchte, wenn wir verloren haben, diese Liebe zum Herrn, was wir tun sollen, dieses kleine Wort, was hier steht. Und er sagt, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ihr Lieben, aufsehen auf Jesus, das heißt, sich Zeit nehmen, mit Jesus zu beschäftigen. Und wisst ihr, das hat mich so mitgenommen, diese Tage, als wir uns so bewusst waren, dass wir uns demnächst als Gemeinde mit dem Matthäusevangelium beschäftigen wollen. Was heißt das, habe ich mir gesagt, wenn wir uns mit Matthäusevangelium beschäftigen wollen? Wir wollen uns mit Jesus beschäftigen, ganz konkret und gezielt mit Jesus und mit ihm uns auseinandersetzen. Liebes Kind Gottes, falls du vielleicht auch in einer Situation bist, wo du merkst, deine Liebe zu deinem Herrn ist vielleicht etwas erkaltet und weniger geworden, dann möchte ich dich ermutigen, sei die nächsten Bibelstunden dabei. Lasst uns hier hinkommen, lasst uns Jesus noch mehr kennenlernen. Ladet andere ein, dass sie hier hinkommen zu der Bibelstunde und dass wir uns Zeit nehmen, in das Evangelium reinzuschauen. Und mit welchem Ziel? Um Jesus besser kennenzulernen, um unsere Blicke aufzuheben, um ihn besser kennenzulernen und damit wir brennend für ihn werden. Das ist mein inniges Gebet für die kommende Zeit. Vielleicht werden wir das ganze nächste Jahr dafür brauchen, um durch das ganze Evangelium zu gehen. Wir werden das nicht nur hier in der Bibelstunde machen. Wir haben uns überlegt, dass wir Teile des Evangeliums mit in den Gottesdiensten reinnehmen wollen. Wir wollen das in Form der Predigt auch weitergeben. Wir wollen uns mit Jesus beschäftigen, mit seinem Wort. Und wir wollen ihn näher kennenlernen. Und ich dachte, bevor wir dann näher noch einsteigen, lasst uns um dieses Anliegen gemeinsam beten. Dass Gott uns Jesus groß macht durch das Lesen seines Wortes, dass das uns gelingt, das Wort zu verstehen und es in der Praxis umzusetzen. Ich denke, das wäre gut, wenn ein, zwei Leute laut beten würden für dieses Anliegen, dass Gott uns die Schrift eröffnet und dass wir unseren Herrn durch die Betrachtung des Wortes noch näher kennenlernen. Lass uns aufstehen, wäre schön, wenn zwei dafür beten würden. Ja, das Matthäusevangelium ist ja eins der ersten Bücher des Neuen Testaments. Und ich habe mir überlegt, das wäre gut, wenn wir uns vielleicht doch einige Zeit nehmen, uns vielleicht grundsätzlich mit Neuen Testament und etwas mit den Evangelien uns beschäftigen, bevor wir dann konkret in das mit Matthäusevangelium einsteigen. Das Neue Testament heißt im Griechischen das Wort he koine diatheke. Wenn wir das wörtlich übersetzen, heißt das der neue Bund oder das Testament. Wenn wir über das Testament nachdenken, und einige vielleicht von Ihnen, die ihr da seid, oder von euch, haben sicherlich auch schon mal ein Testament geschrieben. Wann wird ein Testament wirksam? Wann kommt es zur Anwendung? Wenn der Schreiber tot ist. Das heißt, wenn man von einem Testament spricht, vom Testament hat man erst dann, wenn derjenige, der das geschrieben ist, hat, letztendlich nicht mehr da ist und dann wird es wirksam. Es ist so ähnlich beschreibt uns ja auch das Wort Gottes. Wir lesen in Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 16 bis 17. Hebräer 9, 16 bis 17. Peter, bist du noch motiviert zu lesen? Ja.
Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat.
Genau. Und Gott sei Dank ist das Testament, was uns hinterlassen wurde von unserem Herrn und Heiland, was? Ist das wirksam oder nicht? Ja, es ist wirksam. Denn derjenige, der uns das hinterlassen hat, der ist ja irgendwann mal ja gestorben und Gott sei Dank ja nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Aber er hat durch seinen Tod es wirksam gemacht. Und derjenige, der das, was er in seinem Testament hinterlassen hat, derjenige, der das im Glauben für sich annimmt, was unser Herr in dem Neuen Testament hinterlassen hat, der hat das ewige Leben. Der ist der Erbe, der im Testament letztendlich beschrieben wird. Das Neue Testament vollendet die Geschichte des Alten Testaments. Es zeigt uns, wie Gott das Heil zu uns Menschen hier auf diese Erde brachte. Das Neue Testament ist die Vollendung dessen, was wir im Alten Testament die ganze Zeit hatten. Hier kommt es, hier wird das komplett entfaltet. Hier erfahren wir das, was die Menschen vorhergesagt haben. Die Propheten, die hatten keine Vorstellung davon, was wir letztendlich jetzt verstehen können und letztendlich auch erleben dürfen. Nun, wir haben das Herzstück des Neuen Testaments ist eigentlich das Evangelium. Das Evangelium, wenn wir das Wort Evangelium übersetzen würden, was heißt Evangelium? Wir haben uns gesagt, wir wollen das immer wieder erwähnen. Hier bei uns, wenn Menschen bei uns zur Gemeinde kommen, sollen sie das immer wieder hören. Das Evangelium. Was sollen die Menschen hören? Was heißt Evangelium? Frohe Botschaft. Gute Nachricht. Gottes Wort. Ja, wir haben so einige Begriffe. Evangelium heißt gute Nachricht, frohe Botschaft, Siegesbotschaft. Das ist das Evangelium. Und das wollen wir predigen. So, und wir merken, wir haben in der Heiligen Schrift bei uns in der Bibel nicht nur ein Evangelium, sondern wir haben vier, was? Evangelien. Würde es nicht reichen, einfach ein Evangelium zu schreiben? Nein, Gott hinterlässt uns in dem Evangelium vier Evangelien. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum tut Gott das? Warum hinterlässt Gott uns in seinem Wort vier Evangelien? Was meint ihr? Was könnte das sein? Warum macht Gott das? Wer jetzt? Die Evangelien? Weil die Leser, also die Antwort ist, weil die Leser so unterschiedlich sind, deswegen lässt Gott auch vier verschiedene Evangelien schreiben, okay? Warum noch? Ja. Ja, also. Okay, das heißt, also weil die Evangelien unterschiedlich sind und Jesus von unterschiedlichen Seiten beschreiben. Zum Beispiel Matthäus beschreibt ihn, da werden wir gleich noch eingehen, drauf als König. Okay? Ja, also das sind verschiedene Verfasser und die bestätigen sich. Ja? Bestätigen sich oder ergänzen? Was ist beides? Okay? Warum könnte es noch sein, dass Gott das macht? Ja.
So wie ich informiert bin, dann ist das Matthäus-Evangelium an die Juden geschrieben.
Mhm.
Das Markus-Evangelium ist an die Römer geschrieben. Die Römer, da kommt Damit konnten die Römer etwas mit anfangen. Das Lukas-Evangelium ist für die Griechen geschrieben, für die Denker. Und das macht das Johannes-Evangelium für die, die da glauben.
Okay, vielen Dank. Also war eine kurze Zusammenfassung der vier Evangelien. Also hier geht's darum, weil die Adressaten, die Empfänger sehr unterschiedlich waren. Matthäus an die Juden, deswegen gab's also vier, dann Markus dann an die Römer und Lukas dann an die Griechen und ja, Johannes an die, die da glauben. So hast du das erwähnt, ne? Genau. Gut. Hat jemand noch einen Vorschlag? Was haben wir denn in diesen vier Leuten? Was machen diese vier Evangelien? Das sind ja vier Leute, die das geschrieben haben. Was machen die in dem Evangelium? Was geben die da ab? Ja, richtig. Das sind vier Zeugen. Das sind vier Zeugen, die da auftreten und das Leben Jesu beschreiben. Und die beschreiben die aus verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz große Rolle spielt, dass Gott ganz bewusst in vier Büchern und vier Menschen gebraucht, das Evangelium von Jesus Christus niederzuschreiben. Lasst uns mal lesen, 5. Mose 19, 15. Da wird uns ein Prinzip hinterlassen. Wir finden in den vier Evangelien also mehrere Zeugen. 5. Mose 19, 15. Hier geht es um ein bestimmtes Prinzip. Peter.
Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein.
Also, hier geht es darum, wenn jemand etwas behauptet, dass etwas wahr ist, egal welche Richtung das ist, dann musste das im Alten Testament, musste das damals mal Menschen immer ein Zeugnis dafür geben. Und nicht nur ein Zeugnis, es muss mindestens zwei sein. Aber besser ist es, drei Zeugnisse. Und unser Herr legt noch ein drauf, der macht nicht zwei, auch nicht drei, sondern der gibt uns zweimal zwei Zeugnisse. Wir haben vier Zeugnisse, die alle über unseren Herrn sprechen. Und zwar so, wie ihr auch hier gesagt habt, wie Dennis auch sagt, von verschiedenen Richtungen und die sicherlich an verschiedenen Adressaten gehen. Warum dieses überaus glaubwürdiges Zeugnis von unserem Herrn? Warum ist das so? Warum brauchen wir, warum ist es wichtig, vielleicht vier Zeugen zu haben? Es geht, weil es um die zentrale Botschaft der Bibel geht. Es geht um niemand anderes als den Messias, den Christus, den Sohn Gottes. Und das soll mit aller Deutliche klargestellt werden. Auf den, den die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende gewartet haben, der jetzt da ist, das ist jetzt in den Evangelien klar beschrieben. Es geht um den Höhepunkt der gesamten Heilsgeschichte. Und dieses Zeugnis von diesem Herrn soll allen Menschen zugänglich gemacht werden. Deswegen vier Evangelien. Das soll jeder einmal verstehen und jeder vielleicht mit in seiner Sprache. Ja, Zeugnis von verschiedenen Seiten. Also, Gott hat es vorgesehen, überaus glaubwürdiges Zeugnis uns zu hinterlassen. Jeder Verfasser des Evangeliums zeichnet uns also ein anderes Porträt von Jesus Christus. So, wenn wir ein Haus betrachten. Von einer Seite, dann sehen wir vielleicht nur die Südseite. Wir wissen nicht, wie das Haus ganz aussieht. Wenn wir das von Ostseite betrachten, sieht es wieder anders aus. Jeder, der von euch ein Haus hat oder Haus gebaut hat, sieht meistens von jeder Seite anders aus. Und erst wenn ich von allen Seiten das betrachtet habe, habe ich ein Gesamtbild von einem Haus. So ähnlich vielleicht hier die Evangelien. Der Herr Jesus sollte uns in seiner verschiedenen Charakteren dargestellt werden. Ein einziger Bericht konnte den Heiligen Geist nicht genügen, um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes angemessen zu beschreiben. Gott nutzte das Vier, um uns das zugänglich zu haben. So, wir haben gesagt, es sind vier Hauptgedanken oder vier Charaktere. Einen Charakter haben wir schon gehört. Ja? Was fällt uns ein? Welche Charaktere beschreiben uns diese vier Evangelien von unserem Herrn? Vielleicht kriegen wir die zusammen. Also, wir haben gesagt, das erste war, beim Matthäus-Evangelium lesen wir, Jesus Christus ist der König. Ja, so wird er beschrieben. Und das fängt schon damit, es fängt schon damit an, in Matthäus 1, Vers 1. Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Warum des Sohnes Davids? Wer war David? Der war ein König. Merkt ihr? Der erste Vers im Neuen Testament weist uns ganz klar darauf hin. Das ist das Buch, was den König beschreibt, der kommen sollte. Ja? Und das geht auch noch weiter in Kapitel 21, ja, bei dem Palmsonntag, was sagen die? Siehe, wer kommt? Siehe, dein König kommt. Das beschreibt nur Matthäus. Siehe, dein König kommt. Was war über der Aufschrift bei Jesus oben drüber? Was haben die hingeschrieben, obwohl die Juden das nicht gut fanden? Was stand hier? Dies ist Jesus, der Judenkönig, Matthäus-Evangelium, König. So, also, wie wird er noch beschrieben? Wie wird er in Markus beschrieben? Wer ist Jesus dort? Wer weiß das? Vielleicht gesagt, es ist gut, wenn wir das, haben wir schon gesagt, ne? Ach, gesehen, ja, ihr habt schon gesehen, genau. Also, Markus beschreibt Jesus als den Knechten oder anderes Wort für Diener. Es ist interessant, in keinem Evangelium wie in Markus lesen wir so wenig wörtliche Rede von Jesus wie in Markus, wo Jesus selber spricht. Aber was lesen wir im Markus-Evangelium? Ganz viel. Sofort von Anfang an, vom ersten Kapitel an. Was lesen wir? Könnt ihr euch vorstellen? Was sagst du? Wunder, das heißt, Jesus handelt. Es sind viele Handlungen von Jesus, indem er Menschen dient. Da finden wir wie in keinem Evangelium, dass Jesus, da werden zeitliche Folgen beschrieben. Da ist er von morgens bis abends am Heilen, am Helfen, am Tun und zieht sich dann spät abends zurück zum Beten und am nächsten Morgen geht's wieder los. Voll das Evangelium von Markus, in dem Jesus dient als Knecht. Dann kommen wir zu dem Lukas-Evangelium. Wie wird Jesus uns dort dargestellt? Er ist der Menschensohn. Ja? Interessant, von wem wurde das Lukas-Evangelium geschrieben? Wer weiß das? Steht Lukas, ne? So, wer war Lukas? Ein Arzt. Ja, Gott benutzt einen Arzt, um Jesus uns zugänglich zu machen und zu zeigen, Jesus war ein vollkommener Mensch. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, jetzt die Tage, wo ich sagte, interessant, wo wird die Jungfrauengeburt ausführlich beschrieben? Bei Lukas. Wer war Lukas? Arzt. Also, es ist schon ein bisschen interessant, so fast Ironie, ne? Gott benutzt einen Arzt, der eigentlich Ahnung hat davon, ne? Wo man sagt, menschlich überhaupt nicht logisch. Aber er benutzt einen Arzt, um uns dieses Wunder deutlich zu machen, die Jungfrauengeburt. Ja, und so zieht sich das Lukas-Evangelium wirklich durch. Ja, und da ist es an dieser Stelle vielleicht auch gesagt, wir haben schon gehört von dem Geschlechtsregister, was wir jetzt auch die nächsten Stunden auch, also nicht heute, aber nächste Bibelstunde sicherlich ansprechen werden. Da haben wir einen Stammbaum von Jesus. Und wir haben zwei Stammbäume von Jesus. Einmal hier in Matthäus-Evangelium und in Lukas-Evangelium. In Matthäus landen wir bei Josef am Ende, ja, den quasi Adoptivvater von Jesus, ja. So, und wo landen wir bei Lukas? Bei Maria, ja, die menschliche Seite ganz klar bei Jesus. Ne? So, und dann haben wir als letztes Evangelium, Johannesevangelium, steht schon, habe ich schon zu schnell, ne? Beschreibt uns als Jesus, als den Sohn Gottes, als den ewigen Gott. Wie oft steht das da? Ich und der Vater sind eins. Ja? Das Johannesevangelium zeigt uns Jesus als den Sohn Gottes, als den ewigen Gott. Eine wunderbare Einheit. Und wenn wir das nochmal betrachten, etwas näher, merken wir, es sind auch zwei Kontraste. Ja? Auf einer Seite haben wir König und Knecht und auf der anderen Seite haben wir einen Menschen und Gott. Und wenn wir das so betrachten, die Evangelien, dann werden wir feststellen, es bilden sich immer wieder so Zweiergruppen durch die ganzen Evangelien. Dann lesen wir plötzlich von, da werden uns zwei beschreiben seine höchste Stellung, zwei beschreiben seine niedrigste Stellung. Ja, also Gott, König, dann plötzlich Mensch und Knecht, zwei beschreiben sein höchstes Wesen, ja, so in dem Sein, Gott und Mensch, das sind, ne, das sind im Wesen her ganz hoch. Dann wieder zwei beschreiben seine amtliche Stellung, König, auf der anderen Seite dein Knecht. Es sind zwei Aposteln, die Gott gebraucht, das niederzuschreiben. Dann aber wieder zwei neutestamentliche Propheten, die Forscher sind. Ja, zwei waren Augenzeugen, die das selber gesehen, erlebt haben. Und auf der anderen Seite zwei, die akribisch geforscht haben. Ja, die Dinge zusammengesammelt haben und aufgeschrieben haben. Und das alles zusammen, hier waren es die Augenzeugen und hier hat jemand geforscht und bringen plötzlich ein gesamtes Bild. Ja, zwei beschreiben das Evangelium in einer zeitlichen Abfolge. Also das heißt, zeitliche Abfolge, wir haben zum Beispiel bei Markus und Johannes, können wir das fast chronologisch sehen. Das ist ziemlich in Zeitabfolge. Bei Markus sehen wir ganz viel Zeitangaben richtig. An wann das war, morgens, abends und so weiter. Ne? Und die anderen zum Beispiel bei Matthäus und Johannes, da geht es eher darum, bei Matthäus und Lukas, da geht es darum, inhaltliche Kriterien zu sein. Da werden wir heute kurz nochmal, werde ich zeigen. Da sind ja diese Unterschiede. Ja, sind da. Und interessant ist, bei allen Evangelien, das ist etwas schon Wunderbares und sicherlich da, wo wir unser Augenmerk richten sollen, 32% in jedem Evangelium beschreiben eine Woche. Eine Woche. Ein Drittel jedes Evangelium beschreibt eine Woche. Könnt ihr euch vorstellen, welche das ist? Stimmt, ne? Fast rhetorische Frage, ja? Natürlich seine Leidenswoche, das, was er erlebt, ganz viel, die meiste Zeit dessen wird dem gewidmet, was der Herr da durchmacht. Also die Evangelien bilden eine literarische Einheit, ja, wenn wir sie betrachten. Und wisst ihr, was noch interessant ist bei der ganzen Sache? Dass das, worüber wir eben gesprochen haben, wie die Evangelien zum Beispiel jedes Evangelium Jesus sieht, das ist nicht etwas, was wir uns einfach so ausdenken, sondern das, was Gott im Alten Testament vorhergesagt hat, das findet sich, diese Dinge finden sich im Neuen Testament. Lass uns kurz einen Einblick da blicken. Und zwar, also alle vier Hauptmerkmale oder Schwerpunkte der Evangelien werden von den alttestamentlichen Propheten bereits mit einem Ausruf, siehe, es kommt, vorausgesagt. Lass uns da mal reinblicken. Das Erste, darf ich dich bitten, Peter? Lesen wir zusammen. Zacharia 9, Vers 9.
Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.
Siehe, wer? Ein König kommt zu dir. Wen hat Matthäus beschrieben? Den König Jesu. Er, der König, ist gekommen. Ja, lesen wir weiter. Zacharia 3, Vers 8.
Höre nun, Jeschua, du hohe Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross kommen lassen.
Wer wird kommen? Der Knecht. Wo wird der Knecht? Wo ist der Knecht gekommen? Wer beschreibt ihn? Markus. Haben die Propheten vorhergesagt. Lesen wir weiter. Zacharia 6, Vers 12.
Und spricht zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel.
Wer wird hier vorhergesagt? Ein Mann, ein Mensch, Jesus als Mensch, der wird kommen. Er, der Mann, ist gekommen. Wo lesen wir das? Im Lukas-Evangelium. Und die letzte Stelle, Jesaja 35, Vers 4.
Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.
Wer wird kommen? Seht, das ist euer Gott. Jesus Christus ist er gekommen, der Gottes Sohn, er ist gekommen. Merkt ihr diese Einheit, die Gott uns offenbart? Ich wollte euch extra einfach ein bisschen Zeit dafür nehmen, dass man sieht, wie reich unser Evangelium ist. Ja, wie viel Dinge da ist und was Gott uns alles offenbaren möchte. Und ich freue mich auf das, was uns jetzt in dem, konkret im Matthäus-Evangelium erwartet, wo wir unserem Herrn Jesus Christus als König betrachten werden. Kommen wir nun ein paar Minuten zum Matthäus-Evangelium selber. Nun, Matthäus-Evangelium gehört zu den Schlüsselbüchern der Bibel, hat jemand mal gesagt. Oder zu der Genesis des Neuen Testaments, sozusagen als Schöpfungsgeschichte des Neuen Testaments. Das Reich Gottes bricht auf Erden durch sein Volk und endgültig durch Jesus Christus. Oder das Buch ist eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Weil manche sagen ja eigentlich, das Leben im Evangelium ist ja noch alttestamentlich. Ne? So ganz auch nicht, weil Jesus ist ja auch präsent und wir erleben den, die Menschen erleben den persönlich schon. Und als letztes, das Matthäus-Evangelium ist wie ein großer, starker Baum mit Wurzeln, die weit in das Wort Gottes im Alten Testament hineinreichen und Zweigen, die weit in die Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu Christi reichen. So, und das soll uns einfach nochmal so Geschmack machen auf das, was wir in dem Matthäus-Evangelium finden. Es soll uns Freude machen, dort noch mehr hineinzutauchen. Nun, zu der Verfassenschaft. Wer hat das Matthäus-Evangelium geschrieben? Da braucht man nicht lange überlegen, wie jeder von uns, das Evangelium wird ja schon so überschrieben. Matthäus selber hat, und da sind die meisten sich einig, Ausleger und auch schon sehr früh in der frühen Kirche hat man Matthäus eigentlich auch als den Verfasser des Matthäus-Evangeliums gesehen. Matthäus, der Jünger Jesu. Matthäus bedeutet Gabe Gottes. Bei Markus und Lukas wird das nicht Matthäus genannt direkt, sondern häufig auch der Name Levi wird für ihn gebraucht. Das ist die gleiche Person, Matthäus und Levi. Wir erfahren, dass Matthäus ein Oberzöllner war. Also jemand, der damals so im Herrschaftsgebiet des Herodes gearbeitet hat und ja eigentlich so ein bisschen als Verräter bei den Juden galt, weil er quasi das Geld von denen abziehen musste, war nicht besonders beliebt bei den Leuten. Und Jesus nutzt ihn, diesen Menschen, und beruft ihn zu einem Apostel. Das lesen wir in Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 9 bis 13. Irgendwann mal werden wir das ja auch noch durchnehmen. Und interessant, Matthäus geht sofort, lässt alles liegen und folgt Jesus nach. Und eins hat mich doch auch in diesem Abschnitt bei Matthäus so ein bisschen bewundert, dass Matthäus etwas ganz Interessantes macht. Wir lesen von ihm, dass er eigentlich ein großes Mahl sofort organisiert. Und was macht er bei diesem Mahl? Das ist so in dieser Berufung auch beschrieben, so mit dran. Was macht er? Er bekehrt sich also zu Jesus, er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen und dann organisiert er ein großes Mahl. Und was macht er? Der lädt alle Freunde ein. Wen? Die nicht Jesus quasi an Jesus schon glauben, sondern er lädt die ganzen Zöllner ein. Seine ganzen Freunde, mit denen er auch betrogen hat, alle sagt er, kommt und lädt Jesus mit dazu ein und veranstaltet ein großes Mahl nach dem Motto, nachdem ich jetzt Jesus kennengelernt habe und ihm ganz folge, vorher mache ich ein Mahl, kommt, lernt ihr auch Jesus kennen. Ich fand ein stiller Evangelist. Wisst ihr, wir lesen an keiner Stelle im Evangelium, weder bei Matthäus, noch bei Lukas, noch bei Johannes, noch bei Markus, dass Matthäus je ein Wort gesagt hat. Nirgendwo. Wir haben keine wörtliche Rede von Matthäus, dass er geredet hat. Ja? Aber so diese Handlung, dachte ich, ein stiller Zeuge, Begleiter und genauer Beobachter unseres Herrn. Vielleicht hat der Herr ihn ganz bewusst genutzt, um dieses wunderbare Evangelium uns zu hinterlassen. Aber Matthäus lädt ein und berichtet sofort den Freunden, guck mal, wahrscheinlich, das ist Jesus, den sollt ihr auch kennenlernen. Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich darüber aufgeregt. Aber Matthäus tut das. Ein wunderbares Zeugnis auch für uns. Ne, so, ich denke an dieser Stelle, Sergei, war schön, du hast Geburtstag gefeiert, ne? Oder man hat für dich gefeiert, ja, und du warst dabei. Aber war gut, war auch Freunde einladen, dabei sein, zu zeigen, ey, dann mutig zu sein, ein Zeugnis zu erzählen, ich gehöre zu Jesus, mein Leben hat sich verändert. Vielleicht hat das Matthäus auch an dieser Stelle auch gemacht. Und nirgendwo in den vier Evangelien, wie gesagt, finden wir seine Rede. Und er wird im gesamten Neuen Testament nur 5-mal genannt. Mehr lesen wir von ihm nicht. Im Matthäusevangelium 2-mal und selbst da nicht einfach so Matthäus. Wisst ihr, was da steht? Matthäus der Zöllner. Er steht dazu. Er steht zu dem, wie er war. So war der. Vielleicht ganz bewusst zu zeigen, so war ich, von da komme ich. Und jetzt bin ich ein Jünger Jesu. Aber ich bin der Matthäus der Zöllner. Ja? So kannten mich die Leute. Und genau, Verfasser Matthäus. Matthäus Evangelium zeigt auch, dass er wirklich auch er das ist und er selber das geschrieben hat. Interessant, so gerade, das Matthäus Evangelium enthält mehrere Anspielungen auf das Geld als alle anderen Evangelien und 3 Währungszeichen erscheinen nur bei Matthäus. Wir lesen zum Beispiel von Tempelgroschen nur bei Matthäus, von 2 Groschenstücken oder 10.000 Zentner oder Silber finden wir nur in dem Evangelium. Also merkt man, da ist jemand gewesen, der sich mit Geld auskannte. Ne? Also kann man auch sagen, das war Matthäus. Also da wollen wir uns einig sein. Es war, ja, geschrieben wurde das ganze Evangelium ungefähr, man sagt, 58 bis 65 nach Christus. Manche Ausleger meinen, das war wahrscheinlich auch vielleicht auch etwas früher. Manche sagen, das war das erste Evangelium, das erste niedergeschriebene. Also da sind sich die Ausleger nicht immer ganz einig. Aber eins wird deutlich, es wurde vor 70 geschrieben. Denn dort wurde ja der Tempel zerstört und so ein wichtiges Ereignis würde im Evangelium sicherlich irgendwie auftauchen. Taucht aber nicht auf, daher gehen wir davon aus, dass es vorher geschrieben ist. So, die Zeit ist, glaube ich, abgelaufen. Wir haben noch einiges zu betrachten. Das werden wir nächstes Mal weitermachen. Aber ich hoffe, dass wir heute einfach so einen Vorgeschmack bekommen haben auf das, was uns erwartet in dem Matthäusevangelium. Und ich hoffe, dass wir Freude bekommen, diesen Herrn Jesus Christus näher kennenzulernen in dem Evangelium des Matthäus. Und wir nehmen vielleicht das, was wir heute schon gehört haben von Matthäus, von seiner Person, von diesem stillen Beobachter und doch klaren Zeugen von Jesus Christus. Ja, lasst uns Geschwister einladen für die nächsten Gebets- und Bibelbetrachtungen und schon vorab vielleicht auch das Buch mal am Stück mal durchzulesen. Und wäre schön, wenn wir das uns gelingt, auch in den nächstes Jahr so die Bibelstunden ein bisschen mehr zu beleben, dass einer oder andere mal Fragen mitbringt, ja, dass ihr euch mal traut, Fragen zu dem Text zu stellen. Und wenn Fragen von hier vorne gestellt werden, so wie heute, ich fand's gut, dass einer oder andere mal reingerufen hat, dass wir die Bibelbetrachtung auch etwas lebendiger gestalten können zusammen. Ja, darauf freuen wir uns. Und ich würde gerne auch diese Bibelstunde jetzt mit einem Gebet abschließen. Lass uns aufstehen. Unser Vater in dem Himmel, wir wollen dir heute Danke sagen. Danke sagen für Jesus. Und Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Der Weg der Erniedrigung. Du, der du Gott bist. Du, der du König bist, Herr. Du bist Mensch geworden. Du bist ein Diener und Knecht geworden. Für uns Menschen, um uns so ein großartiges Beispiel hinterlassen, aber auch unser König geworden bist und unser Gott. Danken dir, dass dein Testament wirksam geworden ist durch deinen Tod und dass wir daran glauben dürfen und dass dieser Glaube der rettende Glaube ist. Danken dir für die Wahrheit in deinem Wort, was wir wissen dürfen, Herr, und erfahren. So wollen wir dich bitten, Herr, dass dieses Wort weiterhin in uns wirksam wird. Herr, dass es in uns wirklich Wurzeln schlägt und Frucht bringt, Herr. Danken dir für den heutigen Abend gemeinsam. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns in deinem Frieden entlässt. Amen. Amen. Gottes Segen allen.